Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Bald soll er Geschichte sein, der Bauzaun an der Uferpromenade in Kiel. Auf einer Länge von einem halben Kilometer verstellt der Zaun seit Jahren den Blick auf die Kieler Förde, sehr zum Ärger vieler Einheimischer und Touristen. Warum die Ufersanierung so lange dauert, das erfahren Sie gleich bei uns in Deutschland heute. Außerdem, in Frankfurt ist eine Baptistengemeinde mit über 100 Infektionen zum Corona-Hotspot geworden. Wir fragen, wie es dazu kommen konnte. Und Ärger um Bettenlimit. Die Hotelbranche in Mecklenburg-Vorpommern ächzt unter den Corona-Auflagen. Mittlerweile ist die Tür zum Bethaus fest verschlossen und auch die Zufahrten sind verriegelt. Die Baptistengemeinde im Frankfurter Stadtteil Rödelheim hat dicht gemacht. Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass sich mittlerweile über 100 Gläubige mit dem Coronavirus infiziert haben. Ob ein Gottesdienst der Auslöser war, ist noch nicht geklärt. Viele Menschen haben sich wohl auch zu Hause angesteckt. Ich bin jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Ludger Fittgau verbunden. Herr Fittgau, das Gesundheitsamt sucht nach den Ursachen für diesen Corona-Ausbruch. Was weiß die Behörde denn bisher?
Ja, man versucht herauszufinden, wie diese Infektionskette zustande gekommen ist. Sie haben schon gesagt, möglicherweise nicht direkt im Gottesdienst, aber im Umfeld, wie es heißt. Was man mittlerweile weiß, ist, es ist eine Gemeinde, die geht zurück auf deutsch-russische Migranten, auf Aussiedler, teilweise aus den 70er Jahren schon, die hier eine baptistische Gemeinschaft erneuert haben, die es auch schon in der Sowjetunion damals gab. Und zu dieser Tradition der Gemeinschaft gehört eben, dass man sich nach dem Gottesdienst zum Essen trifft, zum Mittagessen. Das wird dann auch gemeinschaftlich gefeiert, es sind große Familien. Und der Verdacht der Behörden geht jetzt in die Richtung, dass möglicherweise dieses Essen ein Ausgangspunkt dieses Corona-Geschehens sein können. Ich habe mit Kai Klose sprechen können, dem Gesundheitsminister hier in Hessen, der Folgendes sagt.
Wir haben ja in unserer Verordnung klare Regeln für Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte getroffen. Da geht es um Mindestabstand, da geht es auch darum, dass Gegenstände nicht entgegengenommen und anschließend weitergereicht werden dürfen. Gegenstände wären zum Beispiel ja auch Nahrungsmittel. Es müssen die geeigneten Hygienemaßnahmen sichergestellt werden. Und im Großen und Ganzen sind die Regeln sehr klar. Ich kann natürlich jetzt in dem Einzelfall, da ich nicht dabei war, nicht sagen, inwieweit dann die Regeln gehalten wurde.
Also es ist noch offen, ob das möglicherweise dieses Essen war, das zum Ausbruch geführt hat.
Was sagt denn die Baptistengemeinde selbst dazu?
Ja, die hätte ich gerne heute nochmal gefragt, aber zurzeit spricht man nicht mit der Presse. Am Wochenende ist gesagt worden, wir haben eigentlich alle Regeln eingehalten im Gottesdienst, muss man aber sagen. Abstandsregeln und auch das Desinfektionsmittel seien da gewesen. Das wurde am Wochenende gesagt, heute hätte ich gerne nochmal nachgefragt. Aber für die Presse ist die Gemeinde jetzt nicht zu sprechen.
Die Gemeinde gilt ja als sehr konservativ und war vor Jahren mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätte Ressentiments gegen Muslime und Homosexuelle geschürt. Wird sie nun selbst angefeindet?
Ja, man kann das hoffen, dass es nicht der Fall ist. Man muss allerdings sagen, es gab ja zu Beginn der Corona-Krise Ende Februar im französischen Mulhouse auch schon ein Schlüsselereignis einer evangelikalen Freikirche. Dort haben sich 2000 Menschen getroffen. Von dort aus ist das Virus nach Frankreich und auch nach Süddeutschland, nach Baden getragen worden. Und da hat es tatsächlich dann später gegen diese Gemeinde, gegen diese Religionsgemeinschaft Anfeindungen gegeben, das muss man sagen. Jetzt ist natürlich Folgendes, es war im Februar, da wusste man vieles noch nicht. Man kann jetzt natürlich dieser Gemeinde vorwerfen in Frankfurt, dass sie eigentlich schon eine Menge hätten wissen können und möglicherweise eben zu lax mit den Abstandsregeln umgegangen sind. Aber wie gesagt, ich konnte sie heute nicht fragen.
Wie reagieren denn nun die Landeskirchen auf den Vorfall? Könnte es zum Beispiel bald eine Dokumentation von Gottesdienstbesuchern geben? Das hat nämlich gestern der Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau vorgeschlagen.
Ja, der Minister Kai Klose sagte mir, wir prüfen das jetzt in Frankfurt, wir werden das genau versuchen herauszufinden und möglicherweise müssen wir da auch nochmal über den Einzelfall hinaus etwas tun? Also es hat ja schon angedeutet, die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau, das ist die größte Religionsgemeinschaft hier in Hessen, Rheinland-Pfalz und teilweise auch Nordrhein-Westfalen, die haben 1,5 Millionen Mitglieder und 1000 Gemeinden. Und da sagt mir der Pfarrer Volker Rahn, der Pressesprecher, dass man sowieso schon Listen führt.
In Hessen steht in den Verordnungen, dass man mögliche Infektionsketten nachverfolgen muss. Es besteht aber keine Pflicht, für Gottesdienste Namen zu dokumentieren. Wir haben gerade noch mal letzte Woche unseren Gemeinden dringend empfohlen und dringend angemahnt, sie sollen bitte Listen führen, wer am Sonntag zum Gottesdienst gekommen ist. Wir haben sogar wunderschön gestaltete Namenslisten Ihnen noch mal geschickt, wo oben drauf steht, herzlich willkommen zum Gottesdienst, und dass man sich unten eben eintragen kann. Also bei uns ganz klare Ansage an die Gemeinden, bitte, auch wenn es nervt und schwierig zu sein scheint, führt Listen, ist wichtig.
Das ist der Pfarrer Volker Rahn von der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau. Und es haben auch Behörden jetzt am Wochenende gesagt, wir brauchen diese Listen, damit wir auch solche Fälle besser nachvollziehen können.
Ludger Fittgau zum Corona-Ausbruch in einer deutsch-russischen Baptistengemeinde in Frankfurt am Main. Mitte März griff die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern zu einem drastischen Mittel, um das Coronavirus einzudämmen. Sie schloss die Landesgrenzen für Auswärtige. Seit heute nun dürfen Touristen wieder einreisen und Hotels, Pensionen und Ferienwohnungsanbieter in Mecklenburg-Vorpommern dürfen sie wieder beherbergen. Doch die Regierung bleibt vorsichtig. Für Hotels gelten weiterhin drastische Auflagen, etwa eine Bettenobergrenze. Und das, obwohl der Nordosten der Republik die wenigsten Infektionen pro Kopf verzeichnet. Viele Hotelbesitzer sind verärgert. Silke Hasselmann hat sich auf der Ostseeinsel Rügen umgehört.
Zu Gast im Romantikhotel Kaufmannshof in der Innenstadt von Bergen. Tote Hose um die Mittagszeit, was Gäste angeht, doch im Büro geht es rund. Der Hotelchef nimmt wieder einmal einen Anruf entgegen.
Romantikhotel Kaufmannshof, Sie sprechen mit Michael Hermerschmidt. Schönen guten Tag.
Ja, wir haben geöffnet.
Es folgt die zweite gute Nachricht für den Anrufer, der Anfang Juni in Bergen übernachten möchte.
Ich schau ganz kurz mal rein, weil wir sind relativ gut vorgebucht. Zweiter bis vierter Pass, gebe ich ein. Danke auch, tschüss.
Sofort tippt Michael Hermerschmidt die Buchung in den Computer ein.
Das ist jemand außerhalb, das ist ein Stammgast, ein Geschäftsreisender, der aber auch fragt, ob wir geöffnet haben. Es sind viele, die sehr unsicher immer noch sind und nicht wissen, ob und wie.
Die Lage stellt sich im Moment so dar. Wer den hohen Aufwand und geringen Ertrag nicht scheute, der durfte sein Haus während der gesamten Corona-Krisenzeit offen halten, allerdings ausschließlich für Übernachtungen von Geschäftsreisenden plus Frühstück. Vor einer Woche durften die hiesigen Hotels und Pensionen ihre Türen wieder für Touristen öffnen. Sie mussten allerdings aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Nun soll die Herkunft der Reisenden keine Rolle mehr spielen. Fast keine, muss man sagen, denn wer aus einem der sogenannten Risikogebiete stammt, muss laut einer Landesverordnung weiterhin draußen bleiben. Die Herbergen müssen das überprüfen, aber wie? Der Landesbranchenverband sei da schon sehr hilfreich, lobt Michael Hermerschmidt, die DEHOGA. Die suche täglich neu die vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete in Deutschland zusammen und stelle den Hotels und Pensionen die entsprechenden Postleitzahlen zur Verfügung, zum Abgleich mit sämtlichen Buchungen.
Aber es ist ein unwahrscheinlicher Zeitaufwand. Das ist unglaublich. Jeden Morgen, nachdem ich die Abrechnung dann gemacht habe, gezogen habe, Tagesabschlüsse gemacht habe, stehe ich dann da und schaue mir immer noch mal die Postleitzahlen aus den Risikogebieten dann durch. Ne? So, dann gleichst du es ab mit dem Ausweis, wie auch immer, was willst du dann machen? Willst du dann sagen, so, sie können wieder abreisen oder er muss draußen schlafen? Auch das ist schwierig.
Das auch bezieht sich auf eine Belegungsobergrenze. Die Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vorerst lediglich 60% ihrer Betten gleichzeitig mit Gästen belegen. Die Hotelgäste müssen Abstand halten können, sollen sich nicht in großen Ansammlungen treffen. Das findet Michael Hermerschmidt verständlich. Was er nicht versteht, ist, dass es dafür ein Belegungslimit geben muss und das deutschlandweit nur in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist für mich absolut nicht haltbar, weil dann hätte es eine Anweisung von ganz oben geben müssen, dass es dann wirklich auch alle betrifft. Nicht, dass ich sag mal ein Hotel in Bayern 100% belegen kann, in Schleswig-Holstein und Timmendorf beispielsweise mit 100% fahren kann. Ich muss es eben nur vernünftig vorhalten, wenn die Leute beispielsweise zum Frühstück kommen. Und das kann man regeln, ja. Man kann mit verschiedenen Zeiten arbeiten. Wir haben genügend Platz, um diese Maßnahmen eben dann auch so durchzusetzen. Das muss meiner Meinung nach so schnell wie möglich gekippt werden und wir hoffen auch darauf.
Über 200 Hoteliers aus Mecklenburg-Vorpommern kritisieren die Regelung in einem offenen Brief an die Landesregierung. Ein Hotelbetreiber aus Ahrenshoop sowie die Dorint-Hotelkette klagen sogar vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald. Im 300 Gäste fassenden Parkhotel Rügen findet man das 60%-Limit vor allem aus diesem Grunde schwierig, sagt Direktorin Karis Schalei.
Eigentlich gibt es nicht viel weniger Mitarbeiter als bei 100% Belegung. Das heißt, wir haben die vollen Kosten, aber nur etwas mehr als die Hälfte an potenziellen Umsatz.
Genau wie der kleinere, über 100 Jahre alte Kaufmannshof hat auch dieses große, erst 25 Jahre alte Hotel in Bergen keine Mitarbeiter entlassen. Man kam mithilfe eigener Reserven, staatlicher Soforthilfe und Kurzarbeitergeld über die Runden und hofft nun auf eine gute Sommersaison. Leider sei das Parkhotel Rügen dieses Mal im Gegensatz zu den Vorjahren über Pfingsten nicht ausgebucht, trotz 60%-Grenze.
Das Problem, was wir haben, ist nicht die mangelnde Nachfrage, sondern das Problem, dass die Reisebusse nicht fahren dürfen. Wir sind ein Haus, was sehr viel mit Reisebussen arbeitet und die Reisebusse kommen im Moment bis zur bayerischen Grenze und dürfen da nicht weiterfahren.
Tatsächlich bestimmt jedes Bundesland auch in diesem Bereich munter etwas anderes. In Bayern dürfen Reisebusse schon lange ungehindert fahren. Ab heute ist das auch wieder in Mecklenburg-Vorpommern möglich. In den meisten Bundesländern dazwischen hingegen gilt noch immer ein Fahrverbot für Reisebusse.
Mecklenburg-Vorpommerns Hoteliers sind genervt von den Corona-Auflagen. Sie hörten eine Reportage von unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Was wären die Kieler ohne ihre Förde? Die Promenade entlang des Ostseeufers ist ein touristisches Highlight der Stadt. Doch ein 500 Meter langer Bauzaun verschandelt seit mehreren Jahren das Ufer. Das muss dringend erneuert werden, da es von Salzwasser unterspült wurde. Doch die Sanierung kommt nicht voran. Das liegt nicht nur an den Umweltauflagen, sondern auch an Weltkriegsmunition, die immer noch auf dem Meeresgrund schlummert. Und dann hat auch noch die Corona-Pandemie die Pläne durchkreuzt. Johannes Kulms mit einer Wasserstandsmeldung aus Kiel.
Ende Januar hat sich am Kieler Ostseeufer eine Gruppe versammelt. Die Medienvertreter lauschen einem Mann mit Glatze, Dreitagebart und breitem Kreuz. Er soll dabei helfen, Bewegung in ein überfälliges Sanierungsprojekt zu bringen.
Wir suchen hier sogenannte verklappte Munition und Abwurfmunition. Sprich, wir suchen hier alles.
René Kollmann gehört zu den vier Tauchern eines Hamburger Unternehmens, die entlang eines 500 Meter langen Uferabschnitts den Meeresboden absuchen. Erst wenn alle Kampfmittel beseitigt sind, kann die seit Jahren so dringend benötigte Ufersanierung beginnen. Als Marinehafen- und Werftstandort war Kiel während des Zweiten Weltkriegs ein besonderes Angriffsziel. Schätzungsweise 30.000 Tonnen an Bomben warfen die Flugzeuge der Alliierten über der Stadt ab. Ein Zehntel davon ist vermutlich nicht explodiert. Jeder Taucher, der hier vor dem Bertolt-Beitz-Ufer den Grund absucht, ist mit einem Metalldetektor unterwegs, sagt Kollmann.
Sobald er ein Signal hat auf der Sonde, schaut er nach, ist es oberflächlich was. Wenn nicht, dann nimmt er Saug- und Spültechnik zur Hand. Das heißt, mit Wasserdruck kann er dann sich an das Objekt heranarbeiten. So, und dann sieht er, ist es was, ist es Schrott, ist es Munition, ist es vielleicht sogar eine Bombe.
Wenn es tatsächlich eine Bombe ist, die sich nicht entschärfen lässt, werden die Arbeiten eingestellt. Hier kann der Taucher nicht mehr weitermachen. Er kommt wieder hoch und der Kampfmittelräumdienst drückt an.
Und dann wird entschieden, was passiert.
Doch die Corona-Pandemie hat auch hier alles auf den Kopf gestellt. Von einem Tag auf den anderen wurden die Sucharbeiten gestoppt.
Das lag daran, dass der Kampfmittelräumdienst oder alle Kampfmittelräumdienste in Deutschland und auch der Kampfmittelräumdienst in Schleswig-Holstein eine Verordnung erlassen haben, nachdem sämtliche Kampfmittelsuchen einzustellen sind.
Sagt Peter Bender, der Leiter des Kieler Tiefbauamts.
Vor dem Hintergrund, dass man ja möglicherweise Kampfmittel finden könnte, diese dann zu räumen wären, unverzüglich. Dafür müsste evakuiert werden und weil man unter den Evakuierungsgesichtspunkten die Corona-Abstandsregeln möglicherweise nicht einhalten konnte, hat man einfach mal als Generalverordnung festgelegt, es ist einzustellen.
Dank einer Sondergenehmigung konnte die Suche nach 6-wöchiger Pause weitergehen.
Weil wir am Bertolt-Beitz-Ufer nachweisen konnten, dass wir eine überschaubare Anzahl an Evakuierungsfällen hätten. Es sind dort nur 350 Personen in dem vom Kampfmittelräumdienst festgelegten Evakuierungsradius gemeldet.
Knapp 70% der Suche sei inzwischen geschafft, sagt Bender. Gefunden wurden eine Brandbombe und einiges an Kleinwaffen und Munition, die nach Kriegsende einfach in der Ostsee entsorgt worden waren. Eine nicht explodierte Fliegerbombe haben René Kollmann und seine Taucherkollegen bisher glücklicherweise noch nicht aufgespürt.
Das Projekt an sich ist anspruchsvoll und natürlich durch Corona ist das sehr abweichend von den üblichen Dingen, die man so macht.
Kollmann und seine Mannschaft suchen von zwei Plattformen aus. Jede ist fast so groß wie ein Tennisplatz. Auf einem Ponton steht ein Bagger. Er drückt eine Sonde bis zu 6 Meter tief in den Meeresboden, um nach weiteren verdächtigen Gegenständen Ausschau zu halten. Von der anderen Plattform steigen die Taucher hinab in die Ostsee und suchen bereits erfasste Stellen ab.
Wir haben hier Wassertiefen bis maximal 2,50 Meter. Also die geringen Wassertiefen ist für einen Taucher eigentlich nicht so schön, weil man quasi jede Welle merkt und man wird da unten dann bei ordentlich Seegang wird man da unten durchgeschüttelt.
Wenn alles nach Plan läuft, kann die eigentliche Sanierung im November beginnen. Mehr als 5 Jahre nachdem bekannt wurde, dass der 500 Meter lange Uferabschnitt unterspült ist. Das Salzwasser hat sich an vielen Stellen in die Uferwand hineingefressen. Ein Bauzaun auf der Promenade soll Spaziergänger und Jogger vor den Gefahren des maroden Ufers schützen. Und ist doch schon lange für viele Menschen nur ein Ärgernis. Erst recht in Zeiten von Corona, findet Ellen Kolbe.
Es ist eng, man muss sich aus dem Weg gehen, man soll die Abstandsregel halten. Und sind heute gerade nicht so viele Leute hier unterwegs, aber wir gehen hier öfter spazieren. Und das ist wirklich anstrengend mit diesem Zaun.
Neben ihr steht Lothar Brilling. Er bezweifelt, dass in Zeiten von Corona die Stadt die Reserven besitzt, um die ganze Ufersanierung erfolgreich abzuschließen.
Da ist die Kohle so am Wegbrechen augenblicklich, dass ich gar nicht weiß, ob die das hier in absehbarer Zeit in Angriff nehmen.
Tiefbauamtsleiter Peter Bender verweist auf die vielen Hindernisse des Projektes. Neben der aufwendigen Kampfmittelsuche gäbe es in dem Uferbereich sehr hohe Umweltauflagen. Doch Ende 2022 soll die neue Uferwand fertig sein. Geplant ist auch eine neue Oberfläche, über die sich Jogger und Fußgänger künftig bewegen und dann den freien Blick auf die Ostsee genießen können. Ein städtebaulicher Wettbewerb soll dafür die Grundlage schaffen, sagt Bender.
Wenn das nicht fertig sein sollte, würden wir provisorisch tatsächlich einfach eine Asphaltdecke dort hineinsetzen, bis dann das, was tatsächlich endgültig umgesetzt werden soll, zu realisieren ist.
Das klingt nicht nur nach ferner Zukunftsmusik, sondern irgendwie auch nach Neverending Story.
Die Sanierung der Kieler Uferpromenade zieht sich hin. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtete. Studium mit Kind in Corona-Zeiten. Wie Studierende diese Doppelbelastung gerade meistern, das ist gleich Thema bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Kate Malaike. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Henn. Wir hören uns morgen wieder.